Let's go, guys, sagte die Stimme. Noch 10 Sekunden, come on. Mit einem sportlichen Power-Fitness-Programm beginnt der Roman Gib mir alles von Alexandra Maria Piposch. Ihre Romanheldin Joanna startet ihren Tag mit einem Sportprogramm. Joanna ist eine ehrgeizige Consulting-Managerin in einer aufstrebenden großen Beraterfirma. Sie ist ehrgeizig, für sie zählt Leistung, Karriere und Geld. Doch dann stirbt ihr Großvater und sie muss in ihre alte Heimat nach Rumänien fahren, wo sie geboren und aufgewachsen ist. Die Autorin Alexandra Maria Piposch ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Joanna will ja unbedingt nach oben. Sie will Karriere machen, sie will viel Geld verdienen. Warum ist ihr das so wichtig?
Joanna glaubt vor allen Dingen daran, dass Leistung der Schlüssel sozusagen zum Erfolg ist. Natürlich klingt vielleicht doppelt gemoppelt, aber vor allen Dingen glaubt sie daran, dass Leistung der Schlüssel ist, um dazuzugehören. Sie sozusagen keine Existenzberechtigung hat, wenn sie nichts tut.
Sie führt ja ein relativ einsames Leben, oder?
Total. Also es gibt die Arbeit, es gibt das Wochenende, um sich zu erholen von der Arbeit, um dann wieder weiterzuarbeiten.
Und dann ist da dieser Fleck an der Decke ihrer Wohnung. Was hat es denn mit diesem Fleck auf sich, der so, empfindet es Joanna, schon wie Hautkrebs aussieht?
Der Fleck, der sich sozusagen an der Wand breit macht, zeigt zum einen, wie sie damit umgeht. Also sie traut sich nicht, dem Vermieter Bescheid zu sagen, weil sie natürlich Angst hat, dass sie vielleicht gekündigt wird. Also auch diese Sorge, nicht aufzufallen, klein zu sein, sich zu ducken, wird daran irgendwie auch nochmal deutlich. Also diese Haltung, so sich nicht irgendwie bemerkbar zu machen. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen wie so ein Omen. Es breitet sich etwas aus, dem sie sich stellen muss im Laufe des Buches.
Es wird immer mehr zur Projektionsfläche ihrer eigenen Empfindungen, oder?
Ja, genau. Es wird unangenehmer, es wird größer und irgendwann ist dieser Fleck halt auch nicht mehr zu stoppen.
Die Mitarbeiter da in ihrem Consulting-Betrieb, das sind ja ziemlich unangenehme Gestalten, oder?
Ja, es ist so ein bisschen ambivalent. Sie hat auch eine Verbündete, aber die sie nicht an sich ranlässt. Und es gibt natürlich 2, 3 Gestalten, vor allen Dingen, wenn es um das Thema der Beförderung geht, die sie wirklich unterlaufen und also wirklich anfeinden.
Männer kommen da nicht allzu gut.
Nein.
Und dann passiert es, dann stirbt ihr Großvater, Joanna reist nach Rumänien und das wird auch eine Reise in ihre Kindheit. Die rumänische Welt ihrer Familie und die Welt der Agentur, von der wir gerade gesprochen haben, für die sie arbeitet, die haben ja so gar nichts gemeinsam. Da treffen 2 Kulturen aufeinander, kann man das so sagen.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie gar nichts gemeinsam haben. Ich glaube, dass sie beide viel zu viel von Joanna verlangen.
Inwiefern?
Also auf der Arbeit natürlich dieses grenzenlose, noch eine Überstunde, noch eine Überstunde. Und in Rumänien ist es so, dass sie Verantwortung für ihre Großeltern beispielsweise übernimmt, also für diese Beerdigung, obwohl sie seit 6, 7 Jahren gar nicht mehr da war. Und auf einmal ist sie diejenige, die das alles organisieren muss, die Geld geben muss und ist auf einmal in der Rolle eines Familienoberhauptes, mit der sie total überfordert ist letztendlich.
Und da trifft sie auf ein ziemlich buntes Personentableau, oder?
Genau, also ihre Familie ist wirklich sehr absurd, verrückt, auch dysfunktional. Joanna schätzt sie trotzdem. Also es gibt natürlich Seiten, so wie bei jedem. Niemand ist perfekt und das wird auch bei diesen Charakteren sozusagen deutlich. Im Laufe des Romans lernt Joanna sie immer mehr wieder zu lieben, auch nach dieser langen Pause, die sie hatte.
Also das geschieht im Laufe des Romans, denn zunächst ist die Welt ihrer Kindheit alles andere als romantisch, denn diese Kindheit war nicht heile.
Nein, also Joanna ist mit ihren Eltern nach Deutschland geflohen, als sie recht klein war. Die Welt in Deutschland war eine harte, also sie war ja Asylbewerberin mit ihrer Familie. Und wenn sie dann nach Rumänien zurückgefahren ist in den Ferien, war es schon so, dass sie, als sie kleiner war, das sehr romantisiert hat. Je älter sie wurde, desto mehr hat sie aber auch gemerkt, was für Risse da eigentlich an dieser Fassade sind.
Da spielt natürlich auch die rumänische Vergangenheit eine Rolle und Verrat und der Umgang damit, oder?
Das Ceausescu-Regime, es wird an 1, 2 Stellen explizit, aber es ist sozusagen das, was sich so durchzieht, ohne dass viel darüber gesprochen wird, weil die Leute dieses Trauma, glaube ich, kollektiv einfach noch nicht bewältigt haben. Also es ist mittlerweile über 30 Jahre her, seitdem das Regime nicht mehr existiert, aber es hat sehr viele Biografien und vor allem auch viele Familienkonstellationen zerstört, beeinträchtigt und auch langfristig zerrüttet.
Und das schwebt so ein bisschen auch im Hintergrund, nicht? Der Verrat, die Bespitzelung von damals, das, was da passiert ist.
Also an Joannas Beispiel oder an Joannas Familie wird einmal gezeigt, was dieser Verrat oder wie diese Bespitzelung funktionieren kann und wie, welche langfristigen Auswirkungen das hat, auch über Generationen hinweg. Also auch wenn Juana eigentlich am Ende des Regimes geboren wurde, ist sie immer noch von diesen Konsequenzen beeinträchtigt in ihrem Alltag und auch in ihrer Kommunikation mit der Familie, in der Nähe, auch in ihrer Selbst- und Fremdwahrnehmung letztendlich.
Kultur und Tradition in Rumänien spielen da enorme Rolle. Wir erfahren das ziemlich genau im Umgang mit Toten in der katholisch-rumänischen Kultur. Das macht auch einen wichtigen Teil Ihres Buches aus. Das ist ja für uns heute eine fremde Welt und dann wiederum gar nicht so weit weg, oder?
Das kann ich jetzt sagen, aus eigener Erfahrung sprechen. Der Umgang mit Tod ist ein anderer als in Deutschland tatsächlich. Die rumänisch-orthodoxe Kirche ist viel näher dran, mittlerweile nicht mehr, aber ich kenne das auch aus den Sommerferien, dass man zu den Toten gegangen ist. Die wurden im Wohnzimmer aufgebahrt, es gab Klageweiber. Also ich habe das noch mitbekommen sozusagen, dass der Umgang mit Toten ganz anderer ist, viel offener, viel näher, viel alltäglicher und auch so ein bisschen undramatischer im Sinne von, man hat wenig Berührungsängste auch mit dem Körper an sich.
Also Sie haben das durchaus positiv erlebt, obwohl in den Rezensionen taucht manchmal auf, das ist für viele makaber.
Es ist auf jeden Fall makaber und ich weiß auch nicht, ob ich es positiv bezeichnen würde. Also als Kind war es auf jeden Fall bleibend. Ich glaube, alles, was eine Abweichung ist als Kind, bleibt, also ne, verhaftet sich als irgendwie bleibend. Also mittlerweile bin ich froh um diese Erfahrung, weil es halt einfach so anders ist und es auch anders sein kann und das als Differenz so mitbekommen zu haben, das finde ich gut.
Also das erinnere ich auch, wenn meine Großeltern das erzählen. Das war in der katholischen Kirche in Deutschland im letzten Jahrhundert durchaus auch möglich, dass die Toten zu Hause 3 Tage aufgebahrt wurden. Ja. Und dann erst beerdigt wurden. Und ja, alle konnten sich zu Hause von dem Leichnam, also der auch offen zu genau sehen war, verabschieden.
Ja, genau. Also das habe ich auch noch mitbekommen, genau diese Tradition.
Diese katholische Tradition, die spielt in Ihrem Buch ja eine bedeutende Rolle. Sie lassen, und das ist das Besondere auch an Ihrem Buch, auch immer wieder prominente Protagonistinnen und Protagonisten des katholischen Glaubens, Heilige nämlich, auftreten und sprechen. Was hat es denn damit auf sich?
Ich nutze die Ikonen als eine neue Form der Erzählung. Ich nutze sie sozusagen als allwissende, über die Jahrhunderte und Jahrzehnte die Familie begleitende Beobachter, die einfach nochmal eine ganz andere Perspektive auf diese Familie haben oder auf die Situation. Also die können über Generationen hinweg diese Familie begleiten, sehen den roten Faden, den wir vielleicht als eigene Person gar nicht sehen, berichten von den Schicksalen. Sind spannende Beobachter, weil man betet sie ja nur an in bestimmten Situationen, aber natürlich sehen sie und hören sie ja jederzeit alles.
So Ikonen, die haben dann fast schon was Geisterhaftes, nicht? Dieses Murmeln der Ikonen. Da spielt eine ganz besondere Rolle, das ist die heilige Johanna, Myrrheträgerin. Sie rahmt diese Zwischenkapitel, das sind einige Zwischenkapitel, in denen die Heiligen zu Wort kommen. Warum ist die heilige Johanna in Ihrem Roman so wichtig? Weil sie die Namenspatronin der Romanheldin Johanna ist?
Genau, sie kommt als einzige zweimal vor. Sie ist, wie gesagt, die Namensheilige der Protagonistin. Sie kommt einmal am Anfang vor und einmal am Ende und zeigt natürlich einfach auch nochmal den Wandel, den vielleicht die Protagonistin im Laufe des Romans erfahren hat.
Was ist das für ein Wandel?
Der Wandel, den Johanna vollzieht, ist leise. Ich würde nicht sagen, dass sie jetzt eine komplett andere Person ist, aber sie fängt an zu reflektieren, sich selbst, ihre eigene Familie. Sie handelt in kleinen Schritten am Ende des Romans anders. Sie geht zum Beispiel nicht mehr ans Telefon oder sie beantwortet keine E-Mail, was natürlich sozusagen für uns lächerlich klingt, aber für das, wie Johanna am Anfang des Romans war, schon auch ein großer Schritt ist.
Also diese Verwandlung, dieser Wandel wird in der Ikone gespiegelt. Nicht die heilige Johanna, die sich auch verwandelt. Sie ist ja eine der Frauen, die am Grab Jesus Auferstehung bezeugt und wird auch dadurch verwandelt. Da gibt es noch andere Heilige. Ich war erstaunt. Der heilige Paraskevi von Yassi, die heilige Anna, die heilige Ekaterina, der heilige, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Daniel. Mhm. Und die heilige Philothea, die sind hier unbekannt. Was sind das für Heilige?
Das sind Heilige, die vor allen Dingen in der rumänisch-orthodoxen Kirche vorkommen und die dort auch eine große Bedeutung haben, also in unterschiedlichen Kontexten. Auch zum Beispiel in der griechisch-orthodoxen Kirche oder in der russisch-orthodoxen Kirche spielen die eine Rolle. Insgesamt sind die eher in der Orthodoxie verhaftet und jetzt nicht vielleicht bei den Katholiken.
Ist Ihre Romanheldin gläubig? Betet sie?
Johanna betet nicht, aber sie hat auf jeden Fall eine Beziehung zu den Ikonen. Also wenn sie verzweifelt ist, spricht sie schon auch mal mit ihrer Ikone oder wirft ihr einen Blick zu, wenn es ihr nicht gut geht. Sie hat sie auch aufgestellt. Also ich glaube nicht, dass sie dieses klassische Bild ist von Glauben, Leben oder gläubig sein, aber sie kann es nicht negieren, dass sie sozusagen daran glaubt, was Ikonen machen können. Also es gibt ja auch viele Ikonen, die Wunder vollbringen. Und ich glaube, dass sie schon so ein bisschen daran glaubt.
Also die Ikonen auch als ihre Patroninnen und Patronen. Ja. Anschaut. Am Ende sagt Johanna über ihre Mutter, jedes ihrer Worte, das sie mir umhängt, hat so viel Gewicht, dass ich stehen bleiben muss. Blut ist dicker als Wasser, nie reicht es, nie ist es genug. Zitat Ende. Das kennen eigentlich viele von uns, dass es für die Eltern nie genug ist, oder?
Genau, also ich glaube nicht, dass das ein typisch migrantischer Roman ist oder ein migrantisches Thema ist. Ich glaube, dass es insgesamt so gelesen werden kann, dass es um diese verschiedenen Generationen geht. Also was hat die ältere Generation an Erwartungen an die jüngere? Es gibt ja immer dieses Zitat, dass sich die ältere Generation über die jüngere beschwert und das schon seit Jahrtausenden. Dementsprechend ist das so ein Phänomen, das jetzt die Zeiten über besteht.
Und das ist auch ein Plädoyer für Freundschaft. Es gibt eine wichtige Szene, die in einem Freibad spielt. Zu viel wollen wir nicht verraten. Also sie findet zu ihrer Jugendfreundin gewissermaßen zurück, oder?
Ja, also das Thema Freundschaft und auch Freundschaft oder in den jüngeren Generationen ist wichtig. Für die Protagonistin Joanna war es immer ganz klar, Rumänien ist altbacken und alle sind irgendwie gefangen in diesem System. Aber als sie sich mit ihrer Cousine und ihrem Cousin wieder anfreundet, merkt sie, dass die drei eigentlich alle im selben Boot sitzen. Auch ihre Cousine und ihr Cousin, die, obwohl sie in Rumänien leben, haben auch Probleme mit der älteren Generation, dass sozusagen auch da dieses Unverständnis herrscht. Und es hat dementsprechend nichts mit Deutschland oder Rumänien zu tun, sondern ist eben dieses Phänomen, dass man sich wahrscheinlich zu einem bestimmten Punkt immer mit den Eltern in die Haare kriegt.
Niemand ist hier frei, niemand kommt hier raus. Ich starre weiter auf das Holzkreuz und suche nach Antworten zum Abschied. Das sind fast die letzten Worte in Ihrem Roman. Ist das denn so? Sind wir nicht frei? Können wir uns nicht befreien von den Prägungen unserer Kindheit? Johanna, das ist interessant. Betet dann zum Abschied ein Vater Unser, das sie gerade noch so hinkriegt.
Im Buch prallen zwei Logiken aufeinander. Auf einmal, also auf der einen Seite dieses Just do it. Wenn ich mich genug anstrenge, dann erreiche ich auch alles. Das ist auf der einen Seite das Motto von Johanna. Und auf der anderen Seite gibt es die Ikonen und die Religion, die sagen, dein Schicksal ist vorbestimmt. Du erlebst das, was deine Großeltern und Vorfahren erlebt haben, erlebst du in einer anderen Form. Du bist gefangen darin, du kannst dich gar nicht sozusagen freimachen. Deswegen lass dich in unsere Hände fallen, lass dich in den Glauben fallen. Ich weiß gar nicht, was richtig ist. Ich fand es spannend, diese beiden Logiken gegenüberzustellen in dem Buch.
Ist das nicht eine Sehnsucht, die viele haben, die viele von uns haben, dass es etwas gibt, das größer ist als wir selbst? Denn wir können alles nicht selbst machen.
Auf jeden Fall. Also Johanna glaubt, in ihrem Fall ist das die Leistung oder die Karriereleiter, die nächste Beförderung. Daran glaubt sie, dass dann alles gut ist. Ne? Also dieses Wenn, dann hat sie ja auch. Und ihre Familie in Rumänien ist ganz stark in diesem traditionellen Bild verhaftet. Auch da gibt man an Gott oder die Heiligen ab. Also, aber die Sehnsucht ist bei allen vorhanden letztendlich.
Vielen Dank, Alexandra Maria Pipasch. In ihrem Roman Gib mir alles lest die Autorin zwei Welten, davon haben wir gerade gehört, zwei Kulturen aufeinandertreffen. Da ist die alte Welt, die katholische Welt, die rumänische Welt der in Rumänien geborenen Romanheldin Johanna. Und dann ist da die Welt der New Economy, der Agenturen, des Consulting Management. Johanna erkennt schmerzhaft die Grenzen dieser Welten, der alten und der neuen Welt. Niemand ist hier frei, niemand kommt hier raus. Ich starre weiter auf das Holzkreuz und suche nach Antworten zum Abschied, denkt Johanna in dem Roman. Eine Suche, die auch beim Leser lange nachhallt und die uns Fragen lässt, wo stehen wir selbst eigentlich? Das Buch Gib mir alles von Alexandra Maria Pipasch ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das Buch hat 270 Seiten, kostet 23 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.